der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolph und Nico Nims.
Folge 39. Die beste bisher. Ich habe mich jetzt für die beste bisher entschieden. Dachte ich, ist unsere beste 39. Folge.
Folge 39, die beste 39. Folge aller Zeiten.
Für einen Zugeflüster bekommen, genau.
Und
warum?
Warum? Na, weil es so ist.
Okay.
Wartet mal ab, liebe Leute da draußen.
Dann habe ich heute einen Gast wieder dabei. Aber zuerst, Nico, wie geht's dir denn?
Mir geht's ganz gut. Bin ein bisschen müde, aber das ist immer so nach dem Aufstehen.
Na, schön.
sehr belanglose Unterhaltung.
Wie viel haben wir denn?
Wir haben das letzte Zauberei- und Bier-Tasting hinter uns. Eins kommt noch vor der Sommerpause am 29. Mai.
Stimmt, da habt ihr nochmal die Gelegenheit zuzuschauen. Schreibt uns gerne an, wenn ihr interessiert seid. Sonst
Coffee Corner. Auf dem Coffee Corner Shop oder tobispizza65@gmail.com, falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt.
Gerne. Und um dieses Tasting zu planen, haben wir uns gedacht, wir brauchen mal ein bisschen Material. Und da sind wir weit gefahren. Also wir sind noch in NRW.
Seit zwei Tagen sind wir unterwegs.
Seit Jahrhunderten.
Das erste Pferd mussten wir notschlachten und jetzt haben wir es geschafft.
Proviant ist fast aufgebraucht, aber wir sind da, es ist warm. Und wir sind nach Nordtullen-Appelhülsen gefahren, in den SIG Verlag.
Und diejenige, die sich so ein bisschen auskennt und uns schon mal zugehört hat, kann sich vielleicht denken, mit wem wir heute sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr alleine zu Hause sollt mal richtig laut klatschen. Wir spüren das hier. Einen großen Applaus für Michael Sondermeier. Hi Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Oder schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Du bist ja sowieso hier.
Ich bin sowieso hier.
Wie geht's dir?
Du hast zum Inventar hier.
Eins der vielen Bücher im Regal.
Bist du nicht auch der das Inventar entwirft, verwaltet, formt?
Genau. Also wir sitzen ja jetzt hier in dem Raum, wo die ganzen verkäuflichen Sachen sind. Also ja. Wirklich SIG Verlag. Und der andere Teil ist ja da hinten, ist ja dann Stiftung Zauberkunst. Ja. Das ist der ideelle Teil. Und ich erzähle immer, wenn Leute kommen, alles, also ab hier, ab der Tür, links der Tür ist alles verkäuflich und rechts ist alles ideell. Und wir versuchen hier das zu erwirtschaften, damit wir die 2000 Euro Miete zahlen können.
2000 Euro Miete, so viel zahle ich für meine Wohnung in Köln. Also wir sind zu dritt, ne? Aber fuck.
Großstadt.
Ich denke mir immer wieder, ich muss einfach mal ein bisschen aufs Land ziehen, da hat man mehr Platz, um sich zu entfalten. Stimmt schon. Es hat seine Nachteile, man ist schon ab vom Schuss, aber irgendwie finden die Leute doch immer wieder her, oder? Also
genau, dann, irgendwann ist es egal, wo du bist. Ja. Ne? Weil die Leute es wissen und kommen dann auch.
Wenn es besonders genug ist, ja.
Aber hier kommt man ja auch gerne hin. Allein, wenn man durch die Bibliotheken stöbert, ihr habt ja ab und zu eine Show in dem Theaterraum gehabt. Also es gibt viele Gründe, hierher zu kommen.
Eins der schönsten Zitate zu dem Thema ist Doc Easen, als der hier war. Der hat ins Gästebuch geschrieben, wenn ich nach Amerika komme, dann sage ich meinen Seminarkollegen, wenn er nach Deutschland kommt, fahrt direkt nach Appelhülsen, den Rest könnt ihr vergessen. Forget about the rest.
Das ist auf eine sehr ehrliche Art und Weise traurig und witzig. Ja. Einmal kurz für die Leute draußen, die jetzt nicht wissen, was der SIG Verlag, eine Stiftung für Zauberkunst ist. Also wie du schon sagst, es sind zwei Teile. Das ist einmal, sammelt ihr den Fundus von meist verstorbenen Zauberern oder kauft auf und das Ganze wird aufbereitet und dann weiterverkauft. Da sind Bücher, da sind Requisiten, ein Riesenlager.
Halt, es gibt auch Bücher, die produziert werden von euch, der SIG Verlag.
So hat das angefangen. Ah, okay. Wir haben, als ich Uwe kennenlernte, vor 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, haben wir erst einen Trick, Alpha Mental, war so ein Mentaltrick, rausgebracht. Und dann fragte Joro mich, sag mal, hast du Lust, ein Buch über mich zu schreiben? Und so ist das eigentlich überhaupt in Gang gekommen. Und dann habe ich gefragt, ist das okay, wenn Uwe mitschreibt, weil ich den gerade kennengelernt hatte? Und sagt Joro, okay. Und dann haben wir überlegt, wir machen selber und haben dann diesen SIG Verlag gegründet. Und dann haben wir etliche Bücher rausgegeben und irgendwann kam der Punkt, wo Christoph Joachim Schröder aus Hamburg erkrankte, der vorher Secondhand-Sachen verkauft hat. Und dem haben wir, der hatte dann Krebs und man wusste nicht, wie wird das und so. Und dann haben wir dem quasi aus Gefälligkeit mehr diesen Secondhand-Kram abgekauft. Das war damals ein VW-Bus voll.
Wow.
Und jetzt haben wir hier 400 Quadratmeter voll.
Aus eigener Tasche zu Beginn? Also der SIG Verlag ist ja auch ein eigenes Unternehmen, oder?
Genau. Wir haben das so als GBR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Ja.
Das heißt, wenn was schief geht, hängen wir da mit unserem Privatkapital auch drin.
Und wart ihr von Anfang an hier in Appelhülsen?
Nee. Wir waren erst bei mir zu Hause. Erst in der Garage zu Hause.
Wie dann, Steve Jobs quasi. Los für Zauberei.
Genau. Und dann kam der Winter und alles, die ganzen Sachen aus Pappe wurden wellig und so. Und dann habe ich ein Zimmer leergeräumt bei uns im Haus. Und dann wurde das so klein. Dann haben wir Räume, also ein Lager angemietet, was sich dann rausstellte, auch als feucht. Im nächsten Winter dann wiederum. Das war da noch bei uns in Coesfeld, wo ich wohne.
Ja.
Und dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwas Größeres finden und haben dann immer gesucht, irgendwas, was auf der Mitte zwischen Werne, wo Uwe wohnt, und ich in Coesfeld, was auf der Mitte ist, wo jeder so eine halbe Stunde zu fahren hat. Mhm. Und dann waren wir in Lüdinghausen. Da wart ihr, glaube ich. Du warst da mal?
Nee, ich war da nicht.
In Lüdinghausen. Und haben dann dieses hier gefunden, weil wir uns vergrößern mussten.
Und wie lange seid ihr jetzt schon hier?
Hier sind wir jetzt 9 Jahre, glaube ich.
Wow. Das ist auch schon eine heftige Zeit. Von 9 Jahren?
Der Übergang, genau, das war nämlich der Übergang, ergab sich dadurch, dass wir die Zirkelbibliothek übernommen haben.
Vom
Mayrischen Zirkel, die Leihbibliothek. Genau, und dann waren die maßgeblichen Herren des Mayrischen Zirkels dann bei uns und haben gesagt, nee, das ist uns hier zu eng. Dann vermischt er noch was und verkauft aus Versehen Bücher, die eigentlich nur verliehen werden dürfen.
Klar.
So, und dann haben wir nach was anderem geguckt und haben dies dann gefunden.
Und das kam dann dazu, zusätzlich habt ihr dann, das ist nämlich der andere Teil, die MZVD-Bibliothek, die eigene Sammlung. Ist es eine Eigensammlung oder gehört sie zur Stiftung, die ihr dann?
Das ist der nächste Punkt, dass wir irgendwann überlegt haben, da unsere beiden Frauen kein Interesse daran haben, wenn wir mal nicht mehr da sind, den ganzen Scheiß irgendwie wegzuschmeißen, den ganzen Zauberkram, haben wir das überlegt, diese Stiftung zu gründen. Das gehört uns quasi jetzt nicht mehr. Das ist eine richtig öffentliche Stiftung, gemeinnützig. Und wir haben unsere Sammlung zusammengeworfen. Uwe hat über 800 Zauberkästen. Und ich habe von Kind an ja Zauberbücher gesammelt. Ja. Wir waren vor 25 Jahren extra mal umgezogen, haben ein größeres Haus gekauft. um die Bücher unterzubringen. Und jetzt stehen 2 große Räume leer, weil wir es jetzt hier haben.
Weil die Bücher hier sind.
Jetzt haben wir überlegt, ob wir uns ein kleineres Haus kaufen.
Für all die noch nicht hier waren, man kann es mal kurz so beschreiben. Man kommt rein in das Gebäude, man sieht Vitrinen, man sieht eine Eingangshalle quasi. Links dann die Secondhand-Sammlung und rechts, wenn man durchkommt, eine Bibliothek. Wenn man an dieser Bibliothek vorbeikommt, kommt man in eine größere Bibliothek. Und das ist dann
Die
Stiftung.
Kann man auch sehen, wir haben auch Bilder auf der Homepage. Ach, von der Stiftung-Zauberkunst.de.
Stiftung-Zauberkunst.de.
Kommt in die Shownotes.
Da hatten wir auf jeden Fall, weiß nicht, ob das noch so ist, auch so einen virtuellen Rundgang sogar, dass man gucken kann.
Ah, nicht schlecht.
Stimmt, ich glaube, den habe ich mal gemacht. Der ist gut geworden.
Es ist auch immer wieder, ich muss es sagen, ich habe es gerade, wir waren jetzt durch die aktuelle Situation, kommt man nicht mehr so viel raus.
Du warst lange nicht mehr hier, ne?
Ewig nicht mehr hier. Und jetzt hier so reingekommen und es ist einfach, ich weiß nicht, wie nach Hause kommen. Ja, man war schon so oft hier. Ich habe auf diesem Sofa hier schon 2-mal geschlafen. Also es gibt so Dinge, die ergeben sich. Das ist echt schön bei euch.
Aber das geht mir ja so. Ich bin 3-mal die Woche hier und freue mich trotzdem jeden Morgen, wenn ich komme.
Ach, schön. Und es ist ja auch eine Heidenarbeit, oder? Also ihr kriegt dann, ich sehe im Eingang gerade stehen schon wieder mehrere Kisten.
Hat gerade einer was gebracht heute Nachmittag.
Hergebracht, einfach so.
Der zieht um in eine kleinere Wohnung und musste sich verschlanken und hat dann einfach den Rest
aussortiert. Und
die großen Sachen dann.
Ja. Schmeißt ihr auch Sachen weg?
Ja.
Ja?
Immer mal wieder. Und in der Regel ist es so, die Sachen liegen jahrelang hier und irgendwann kommen die in den Container und 2 Tage später ruft jemand an und fragt, habt ihr einen Zaubertisch?
Ja.
Oder habt ihr das und das? Und dann haben wir ihn gerade weggeschmissen. Aber es ist regelmäßig so. Und man geht ja auch so ein bisschen mit der eigenen Bewertung ran, dass man denkt, ach, das ist Schrott oder sowas.
Ja.
Aber
Das habe ich auch schon ganz oft gehabt, wo man früher, das ist ja totaler Mist oder immer wieder. Und jetzt bin ich gerade auf so einem Trip, dass ich viele Sachen, die ich früher mistig finde, heute sehr witzig finde und auf eine ganz andere Art interpretiere. So.
Man kann im Grunde kannst du aus allem was machen. Wenn du es gut vorführst und eine schöne Präsentation hast, kannst du fast. Also, das ist bei meinem Kinderprogramm, denke ich, das immer. Das wirkt, wenn man das jetzt sieht, wirkt das vielleicht auf den Zauberkollegen so, das ist jetzt pädagogisch komponiert und das so. Und das war einfach das, was ich damals hatte. Die Sachen, die ich damals hatte als 19- oder 18-Jähriger, als ich das Programm was ich heute noch spiele, das habe ich mit 18 zusammengebaut.
Und nichts mehr verändert? Doch, oder?
Es hat sich leicht verändert, klar. Aber im Prinzip, da habe ich einen Fingerhut und dann habe ich 1970 auf dem Weltkongress habe ich Topper Martin aus Schweden gesehen mit einer tollen Routine, habe den dann angelabert in meinem jugendlichen Leichtsinn und der hat mir das dann erklärt und so und die führe ich heute noch vor.
Wow.
Und also das sind ganz viele Sachen und das ist aus der Not entstanden aus dem, was ich damals hatte. Und heute, wenn man das sieht, denkt man, das wirkt wie komponiert irgendwie. Das muss alles so sein.
Wobei das ja auch oft so ist, dass man das, als sie sich zusammensetzt und dann passiert die Veränderung erst, indem man es rund spielt und du hast dich ja damit verändert. Ja, ja.
Also ich habe subjektiv das Gefühl, ich führe seit 60 Jahren das gleiche vor, so ungefähr. Und wenn ich dann ich habe mir früher immer meine Auftritte auch aufgeschrieben, was ich gemacht habe, wenn man nochmal engagiert wird bei dem gleichen Verein oder so, ne?
Ja.
Und dann gucke ich darauf und sehe, ich habe völlig andere Sachen gemacht. Wahnsinn. Aber subjektiv habe ich echt das Gefühl,
es passiert so langsam, die Veränderung.
Es ist schleichend. Das sage ich ganz oft, wenn Leute mich fragen, sage ich mal, wir können das als Zauberer nicht so machen wie ein Comedian, der sagt, ich mache jetzt nächstes Jahr ein völlig neues Programm. Sondern bei uns ist es ja eher so, weil die Übungszeiten auch relativ lang sind, dass man sukzessive das Programm verändert. Ja. Und ich habe es immer so gemacht in der Zeit, als ich noch oft das abendfüllende Programm gespielt habe, dass ich in der zweiten Hälfte irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, du hast die Zuschauer, dann habe ich eben mich getraut, irgendwas anderes Neues einzubauen, einen Trick. Aber der lag dann manchmal schon dreiviertel Jahr da im Zaubertisch und ich habe ihn nicht gemacht, vor lauter Schiss. Weil irgendwann platzt der Kragen und der Knoten und dann machst du es.
Ja. Ist vielleicht auch die schlaue Herangehensweise. Bei mir ist es etwas umgekehrt. Also ich bin schnell dabei, dass ich dann sage, ich will das jetzt mal testen und suche mir meist kleinere Auftritte raus, weißt du, wo man dann sagt, ich will jetzt mal wissen, wie es wirkt und so weiter. Und dadurch wird die Nummer erst so richtig rund. Aber den Ansatz, der ist gar nicht so doof, glaube ich. Ich bin damit voll auf die Nase gefallen, schon oft.
Ja, ja. Die Ansprüche steigen natürlich auch, weil du deine Sachen hast, die seit etlichen Jahren, oder ich meine Sachen habe, die ich seit etlichen Jahren vorführe und weiß, wie sie ankommen. Und wenn du was Neues ausprobierst, kann das natürlich nicht daran reichen.
Ja.
Und dann neigt man dazu, das gleich wieder auszusortieren, statt es einzuspielen, wie du gerade sagst.
Ja, ne? Und das, ich kenne das auch, dass ich es fest vornehme, so, ich zeig das heute. Und dann bist du da im Auftritt, du hast das erste Kunststück begonnen und denkst auch, okay, komm, machst du nicht.
Nee, verlässt dich doch auf deine Sachen. Die ja, das ist so.
Machst halt doch wieder Geldschein.
Und in irgendwas anderes
drin. Heute mal in die Tomate.
Tomate, Zitrone, es geht ja alles. Ist ja alles möglich. Zauberei ist so vielseitig.
Wobei ich ja Jahrzehnte Geldschein in Apfelsine gemacht habe, noch Roy Johnson, diese Routine.
Ja.
Und mich nicht entscheiden konnte, die wegzulassen. Obwohl ich dann parallel die Geldschein in Brieftasche, die ich jetzt immer mache, gemacht. Und es passt ja eigentlich nicht zweimal gegen Geldschein in was anderes. Ja. Sollte man nicht machen. Und ich habe mir dann so geholfen im langen Programm, dass ich nach der Pause in der zweiten Hälfte gesagt habe, meine Damen und Herren, ich werde immer gefragt, zwei Fragen sind in der Pause mir gestellt worden. Die erste, wo kann man die Apfelsinen kaufen? Und zweitens, können Sie das nochmal machen? Aha. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, man, als Zauberer, man darf, sollte nie ein Zauberkunststück zweimal machen, aber ich zeichne sowas Ähnliches. Hat also, nochmal jemand einen Geldschein. So, und ja. Dann hatte ich eine Motivation, quasi einen ähnlichen Trick dann nochmal zu machen.
Ne? Schön. Interessant. Ist immer die, man darf einen Trick nicht zweimal machen, machen wir es halt ein bisschen anders.
Genau.
So. Machen wir es jetzt doch nochmal, aber anders. Interessant.
Das ist ja auch, also ich denk gerade drüber nach, du bist ja hauptberuflich auch Zauberer.
Seit 1978,
ne? Da haben sich meine Eltern noch nicht mal gekannt. Also so weit geht das.
Meine auch nicht.
Und das hier ist ja ein Riesenberg Arbeit. Zusätzlich kommt die Selbstständigkeit als Zauberer. Bist du zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt? Ich würde das mal so formulieren. Bist du zufrieden, wie das Ganze entwickelt hat? Oder gab es Momente, wo du sagtest, habe ich mir aber ganz schön was aufgebürdet.
Nee, das macht nach wie vor einen Riesenspaß. Also wie gesagt, in der Zeit, wo ich gezaubert habe, habe ich trotzdem dann versucht, dreimal die Woche hier zu sein. Drei ganze Tage. Also wie ein Halbtagsjob im Grunde. Ja. Ohne einen Pfennig dabei zu verdienen, natürlich. Aber das wird dann kompensiert durch den Spaß, den man hat dabei. Ne?
Das passiert immer noch ehrenamtlich hier, was du hier machst?
Ja. Wir nehmen, also auch Uwe nicht, wir nehmen keinen Pfennig daraus, sondern dann kaufen wir Sachen an für die Stiftung quasi.
Okay.
Wir haben jetzt gerade wieder ein Angebot aus USA, ein altes Fotoalbum mit Zauberfotos und so weiter, das fast $1,500 kosten soll.
Wow.
Das würdest du erstmal so
nicht machen.
Nicht machen.
1,500 ist ja schon.
Ja, ja. Aber wir kaufen das. Ne? Ja. Der Typ hat geschrieben, er hatte gehofft, dass Ricky Jay das kaufen würde, aber der ist ja nur leider gestorben. Und deswegen hat er das dann irgendwie nicht weiterverkauft. Der hätte natürlich mehr bezahlt dafür wahrscheinlich. Er hatte auch 2.500 zuerst haben wollen. Aha. Hat wohl gemerkt, dass das nicht los wird.
Was ist so denn oder euer wertvollster Besitz hier oder für dich persönlich so das wertvollste oder eine der wertvollsten Sachen?
Kannst du gar nicht so sagen. Das Wertvolle ist eigentlich, dass die Sachen alle zusammen an einem Platz sind.
Ja, Hallöchen.
Kein rein. Problem, komm rein.
Kommen Sie rein, wir baden gerade.
Wir haben dich vorhin auch beim Telefonieren gestört.
Literatur oder
Literatur.
Wo geht das hier?
Ist von Winzek, ne? Ja, ja, genau.
Leg ich dir auf den Schreibtisch.
Jo.
Danke. Ich bin jetzt gleich weg, ja?
Jo, wir telefonieren, ne?
Bis bald. Schön, dich mal wiederzusehen.
Und Prost.
Ja, gesund und tschüss.
Schick mir mal einen Link, wenn er ein Bier
testet. Gerne. Okay. Ja, machen wir.
Mein Schwiegersohn ist absoluter Bierfan. Dann setzen wir uns zu zweit dahin und.
Ja, machen wir. Schicken wir rüber.
Ihr habt doch einen Termin, ne?
Ja, 29. Mai. Ist letzte Mal vor der Sommerpause, machen wir das. So, wir wurden gerade unterbrochen von Uwe Schenk, mit dem du das Ganze hier zusammen machst. Deshalb, falls ihr jetzt euch über die komische Musik wundert, das war Absicht. Das war ein Stilmittel, um jetzt gekonnt den Bogen zurückzuschlagen zu Michael Sondermeier. Tobi ist am Start, ich bin am Start und wir sitzen im SICK-Verlag.
Dann könnte er froh sein, dass Uwe nicht gesungen hat dazu.
Oder haben wir ihn noch abhalten können davon?
macht er sowas gelegentlich, dass er einfach loslegt?
Nein.
Es klang so, als ob du da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht hast.
Soll ich was singen oder wollte er lieber noch bleiben? Ne? Mit dem Motto.
Ja, so ungefähr. Schön. Ja. Der Rausschmeißer, der Zauberer singt am Ende. Wir sind stehen geblieben, genau. Wertvollste Besitz hatte ich gefragt. Kann ich natürlich verstehen. Du meinst, das Ganze im Konglomerat
genau.
Ist natürlich dann.
Und wir haben ja Leute, Zauberkollegen, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz hier hinkommen, um zu recherchieren zu bestimmten Themen, weil sie wissen, bei uns stehen die Zeitschriften und die Bücher und sowas. Ja. Sind inzwischen 11.200 Bücher. Also ich sage mal Publikationen, weil da auch Seminarhefte dabei sind und so weiter. Und weit über fast 23.000 Zeitschriftenhefte. Wahnsinn. Das ist schon
ein Batzen. Das ist eine Sammlung. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Ne?
Es ist hast du einen Überblick, ob es in Deutschland jemand gibt, der eine größere Sammlung hat?
Sicher wertvollere Sammlungen, das sicher.
Also vom Einzelwert?
Ja.
Okay.
Also auch ältere Bücher dann und so. Wir haben zwar ab 1644 geht's bei uns los mit den Büchern. Das sind schon, also wir haben es nicht versichert gekriegt zum Beispiel.
Nee. Das ist natürlich, deshalb stehen die auch abgeschlossen in Kästen, die alten Bücher.
Zum Teil ist da sind hinter Glas dann, ne? Ja. Die alten Sachen. Aber wenn ihr im Feuer käme, wäre es natürlich schwierig. Aber da spielt natürlich auch jetzt, das ist unser Vorteil, der SICK-Verlag und die Stiftung zusammen. Wenn wir Nachlass kriegen, haben wir immer den ersten Zugriff und gucken, ist da was, was wir schon haben, dann wird's verkauft und wenn wir es nicht haben, kommt in die Stiftung.
Jetzt bei Büchern oder kommen da auch Requisiten rein in die Stiftung?
Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wegen des Platzbedarfs keine Requisiten zu sammeln. Aber inzwischen ist das so ein bisschen aufgeweicht, dieses Prinzip. Besonders bei schönen oder alten Requisiten. Wir haben also einen Rosenspiegel zum Beispiel, einen alten, also älter als der von Toni Lackner, sondern einen richtig alten Rosenspiegel. Oder wir sammeln dann bestimmte Tricks, zum Beispiel, es gibt doch diese optische Täuschung, diesen Bananentrick, wo manchmal die eine größer wird, die andere größer scheint und sowas. Und dazu haben wir dann, weil das auch als Werbemittel benutzt worden ist, eine ganze Sammlung. Oder ich kann mich noch entsinnen, als Wolfgang Moser hier war mal und gerade neu, der recherchierte zum Thema Verkleinerungsspiele und dachte, er wüsste alles und hätte alles schon gesehen. Und dann kam Uwe und die hat ihm so einen Kasten vorgestellt, da waren dann ungefähr 30 Versionen, die er noch nicht kannte. Ja, also das ist immer ganz witzig, weil wir einfach dann auch von bestimmten Sachen sehr viele verschiedene Versionen haben, ne?
Ja. Das finde ich auch interessant, dass man quasi auch so den Zeitgeist sehen kann, wenn die Nachlässe reinkommen. Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, dass du dann ganz oft dieselben Dinge findest, die den Nachlässen, Dinge, die jeder hat oder die verhäuft vorkommen.
Jeder hat das Buch von Alexander Adrian zum Beispiel.
Nein.
Diese Standards, ne?
Ja. Ich sehe auch, wenn ich da in die Ecke gucke, da sind diese gelben Heftchen. Ich weiß nicht mehr, was drauf ist, aber es sind so viele und es sieht gar nicht mal, muss ich gestehen, so super interessant aus. Das war, glaube ich, auch so eine Seminartour, wo das dann einmal wegging an alle und jetzt kommen sie halt alle wieder.
Du meinst die 17 und 4 und die von den, wer war das nochmal?
Ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht drauf geguckt. Aber da hinten die gelben auf der Rückseite dieses Regals, das war, glaube ich, so ein Ding, so ein Seminar vielleicht oder dergleichen. Und
ich überlege gerade, wie sieht das in 50, 60 Jahren aus, wenn unserer Generation oder Leute, die auch ein bisschen jünger sind als wir, wenn die Nachlässe quasi übrig bleiben. Was ist es dann? Hat man dann ganz viele DVDs oder
DVDs ist ja schon wieder vorbei. Ne?
Ja, aber ganz Festplatten mit das wird ja dann gar nicht so weitergegeben. Das wird ja.
Wir haben jetzt auch inzwischen alle Überspielungssysteme so ziemlich, also von Wir haben ein Gerät, wo du von VHS-Kassette überspielen kannst auf Festplatte oder DVD und dann aber auch alle Audioformate. So. Und es gab ja zig verschiedene Formate, ne, vor der CD dann auch noch, ne? Den kleinen Kassetten und
einmal alles durch.
Das wäre alles digitalisieren.
Ich kenne auch viele in meinem Zirkel, die haben einmal im Jahr oder mittlerweile einmal im Jahr, aber es war früher ein bisschen seltener, da war es so eine Woche, wo sie alle ihre Kassetten dann auf DVD. Und dann ein paar Jahre später alle DVDs auf eine Festplatte. Und so wurde regelmäßig die Qualität dieser Dinge so runtergerockt. Da will man sich lieber die VHS wieder einlegen.
Irgendwann, als wir die DVD, die CD, die Kassetten so ausverkauft haben, die Videos, die wir hier hatten, haben wir gesagt, das lohnt sich nicht mehr, ne? Also die weiter, weil kauft keiner mehr. Nee. Da haben wir Sonderangebot gemacht, 1 Euro Stück. Und hat ein Zauberkollege 80 Stück bestellt. Und hat dann gemerkt, er hat gar keinen Rekorder mehr zu Hause. Musste sich dann extra noch einen neuen Rekorder gebraucht
haben. Die kosten auch nur 20 Euro. Ich habe nämlich, ich habe mir einen geholt, weil ich auch ganz viele einmal Filme auf Videokassetten habe, die man so gar nicht mehr bekommt. Und halt auch Zauber-DVDs, dass ich einfach, steht noch bei meinen Eltern. Ich habe da so einen Zauberraum, heißt das. Das ist mein Lager quasi. Da ist der kleine Röhrenfernseher mit dem VHS-Player noch.
Da habe ich hier in Applehülsen witzigerweise auch gewohnt, weil in Münster damals schon nichts zu kriegen war und so keine Studentenbuden. Und da kam ich, irgendwie, da habe ich 14 Tage gewohnt, da lag ein Telegramm damals unter der Tür. Bitte sofort beim Theater melden in Münster, Stadttheater. Da hatten die eine Produktion August, August, August von Pavel Korhut, ein sehr schönes Stück, was im Zirkus spielt. Und der Schauspieler, der den Zauberer spielen sollte, hat irgendwie 2 Tage vor der Premiere gesagt, ich mach diesen Scheiß nicht, ich habe da keine Lust zu, ich krieg das nicht, lerne das nicht und sowas. Und dann brauchten die unbedingt einen Zauberer. Und dann bin ich dahin und dann sagten die, ja, sie kriegen ein Statistengehalt, 10 D-Mark am Abend. Dann habe ich gedacht, das geht, ich kann nicht hier den ganzen Abend sitzen und zaubern und dann noch warten bis zum Schluss, um mich zu verbeugen, bis der ganze Abend weg. Und sonst kriege ich als Zauber zu der Zeit, kriege ich dann 200 Mark damals. Da kann ich nicht für 10 Mark. So, und dann ging das bis zum Intendanten rauf, weil keiner es entscheiden konnte. Und der hat dann irgendwann gesagt, ich glaube 50 Mark habe ich dann gekriegt pro Abend. Dann habe ich 33 Mal habe ich dann gespielt, einen chinesischen Zauberer in diesem Spiel. Und die Regie hatte Sami Molcho. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist ein, der hat über Körpersprache ein Riesenbuch gemacht, ist weltberühmt als Pantomime und ist Professor in Wien. Und Sami Molcho, der auch zaubert selber, mit dem habe ich dann in Pausen da immer gesessen und gezaubert.
Wow.
Der hat mir dann, deswegen komme ich überhaupt drauf, das Wichtigste war, ich musste wie ein Chinese gehen. Ich musste in die Manege kommen und mich wie ein Chinese, also kleine Schritte machen und dann verbeugen und so weiter, ne? Wie ein Chinese. Ja. Und dann habe ich da 5 Minuten gezaubert oder 6, 7 Minuten vielleicht, ne? Stehendes Seil, weiß ich noch, eine Tuchproduktion aus einem Tuch und so, also alles, was möglichst als Chinesisch durchgeht. War aber eine tolle Erfahrung und ich habe 33 Vorstellungen da in den Wings gestanden, seitlich, und mir das Stück angeguckt. Und diese wahnsinnig tollen Schauspieler.
Das ist auch ein ganz schöner Akt, den Schauspieler da leisten. Und wenn man jetzt mal hört, also das Verhältnis von den Gagen hat sich nicht groß geändert. Also Schauspieler werden nicht reich am Theater und müssen sehr viel arbeiten. Also
du kannst fast nicht davon leben, wenn du als Anfänger.
Ja, ich habe auch einen Freund, der ist Schauspieler, der hat Tourtheater gemacht und die haben halt ein Stück, so ein Antirassismusstück in Turnhallen, in Schulen gespielt. Und dann halt wirklich 40 Stationen hintereinander. Nachts im Bus, nächsten Tag irgendwo hinfahren, spielen, Workshops ins Hotel und so weiter. Das ist hart. Verdient Geld, aber nicht das, was man verdienen sollte. Nein, dafür.
Ich habe öfter auch Beratungen ja gemacht und also Coaching dabei für Schauspieler und sowas, wenn die zaubern mussten. Und einer, Christophorus Häufgen hieß der. Das war auch ein relativer Anfänger, aber ein toller Schauspieler. Der war hinterher oft im Kölner Tatort zu sehen, als Polizist auch. Und jetzt habe ich vor 14 Tagen, 3 Wochen, zufällig im Fernsehen gesehen, dass der inzwischen Hotelier auf Mallorca ist. Der hat ein Hotel auf Mallorca aufgemacht. Und das war ein wahnsinnig Begabter. Der ist in Urlaub gefahren und als er wiederkam aus dem Urlaub, konnte der alles. Wahnsinn. Das war ein Stück von Woody Allen, die magische Glühlampe. Das geht darum, um einen jungen jüdischen Chicagoer, der in seinem Zimmer immer übt und so weiter. Und der musste dauernd zaubern, musste das ganze Stück überzaubern. Und der hat geübt wie ein Besessener und konnte alles. Und dann war Vorpremiere und der Regisseur merkt auf einmal, die Leute gucken gar nicht auf die auf die Handlung, sondern gucken nur, wie der da oben zaubert. Das war so die Bühne war so auf zwei Etagen, oben war das Kinderzimmer, wo er dann zauberte. Mhm. Und die stellten fest, das war viel zu intensiv mit dem Zaubern, weil die ganzen Zuschauer, die da zu der Vorpremiere waren, guckten nur, was der zaubert und gar nicht mehr auf die Handlung des Stücks. Und dann wurde das alles rausgestrichen wieder, bis auf ein paar Sachen. Und der war sowas von sauer, weil er irgendwie wochenlang geübt hatte und dann brauchte das alles hinterher nicht mehr. Ne?
Danach ist er hauptberuflich Zauberer geworden.
Ja. Nee, Hotelier. Aber der hatte echt, normalerweise ist es so, man denkt ja, die Schauspieler müssten eigentlich gewohnt sein, vor Leuten zu stehen und wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Aber wenn die zaubern, sind die wie jeder andere Laie völlig hilflos. Das weil die dann eben auf mehreren Ebenen denken müssen. Ne?
Das ist auch umgekehrt, wenn Zauberer Schauspielern. Also
genau
das
Gleiche.
Das hat man auch sehr häufig. Es gibt Ausnahmen natürlich und das ist dann sehr schön. Aber ich bin auch der Meinung, man kann an diesem Punkt gar nicht kommen, das zu spielen, wenn du das nicht 200% nicht drauf hast, was du zeigen willst. Dann kannst du dir Gedanken machen, wie...
Oder auch dich aufs Publikum einzustellen.
Genau, genau. Sowas, ne?
Aber das Gleiche ist übrigens, fällt mir gerade ein, wenn jemand sagt, ja, bei ihren Fingern, bei ihrer Zauberer, sie müssen doch unheimlich gut Klavier spielen können.
Aha.
Geht auch nicht, hat auch nichts miteinander zu tun irgendwie. Nee.
Ne? Ich bin auch überhaupt nicht fingerfertig, nur weil ich Zauberer bin. Also das ist so ein
Mythos. Das sieht man auch bei deiner Zauberei, also.
So willst du das hier alleine weitermachen?
Nein, richtig. Ich finde es immer lustig, dass Zauberer sagen, ich bin ja gar nicht so fingerfertig, aber bei manchen sieht man es halt auch, dass sie nicht so fingerfertig sind, wie sie.
Aber darum, ich finde, das kann man als Stilmittel einsetzen. Ich muss nicht filigran sein.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Ich habe einen Zauberfreund, der leider schon lange nicht mehr lebt, Peter von Wiese, der war Schauspieler und Regisseur. Mhm. Ein 2-Meter-Mann mit ganz dicken Wurstfingern. Und wenn der ein Kartenspiel in der Hand hatte, der machte fast nur Kartenzauberer. Das war seine Spezialität. Dann hat sie das Gefühl, dass hat jemand eine Streichholzschachtel in der Hand. Irgendwie so waren die großen Verhältnisse. Und der hat das benutzt. Dem ist beim Mischen, hat er extra Karten fallen lassen. So nach dem Motto, dass die Leute dachten, Mensch, der soll zaubern. So. Und dann wirkt natürlich das, was du machst, viel stärker, als wenn jemand vorher schon irgendwie 3 Kartensprudel und irgendwelche Flourishes macht,
kann ich alles spotten, die, alles
dann Problem. Sagen die, toll, der kann das und da ist auch kein Wunder, dass er auch den Trick kann.
Das ist ein interessanter Punkt, weil es ist mir letztens aufgefallen, ich habe eine Nummer gesehen, die richtig gut war, aber da ich von dieser Person einfach weiß, wie sie sonst agiert, kann ich das gar nicht mehr so wertschätzen.
Wirkt das, was er macht, dann nicht mehr so, ne?
Nee, und obwohl es total besonders ist. Und das ist so eine kleine, hast du gut nochmal auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Nochmal zu den Consulting, was du auch machst. Ich hatte letztens auch einen Felix Wohlfahrt, ein Freund von uns, der hat gesagt, dass er angesprochen wurde, im Theater suchen die auch, haben jetzt ein Stück und suchen Kunststücke dafür. Und ich habe immer so das Gefühl, die stellen sich das ganz schön einfach vor.
Immer, immer. Wir haben, Uwe und ich sind gefragt worden auf der Freilichtbühne. Ja, wir müssen jetzt hier auf offener Bühne jemanden verschwinden lassen. Wie machen wir das denn?
Ja.
So. Und dann stehen wir da und müssen uns was ausdenken.
Aber freilich, wir sägt doch mal eine Falltür in den Boden oder so.
So, nach dem Motto. Ne? Wir haben dann mit irgendwelchen Kulissen, wo die hinter verschwinden, nach dieser Kistenillusion, ne? Das kennt ihr ja, ne? Wahrscheinlich. So. Aber die stellen sich das immer zu einfach vor.
Und was ich viel schade finde, nicht nur, dass sie sich zu einfach vorstellen, dann überlegt man sich was, wir wollen jetzt hier einen Effekt haben, dann baut man den Effekt ein und dann wird aber der Effekt weder verstanden noch gewertschätzt und das ist ja auch nur Zauberei nebenbei, das ist ja vollkommen egal, ob der Effekt jetzt wirkt oder nicht, da kann man ja auch das und das und das machen und dann wird einfach der Effekt komplett weggelassen, wo man sich auch denkt, okay, warum wolltet ihr jetzt nochmal einen Zauberer dafür?
Genau.
Wieso sollten wir jetzt nochmal da einen Effekt reinbauen, wenn euch das eigentlich egal ist?
Einer meiner schönsten Stories übrigens zum Thema Theater war, die Theaterleute machen oft Silvester besondere Gags, bauen die ein in die Theaterstücke. Und am Stadttheater in Dortmund lief die Fledermaus. Mhm. Und da rief irgendwie paar Tage vor Silvester, riefen die an und sagten, sag mal, ich hatte vorher 4 Spielzeiten da gespielt im Kinder- und Jugendtheater. Produktionen fürs Theater gemacht, also Zauberstücke. Denkst du, ich kann zaubern, hieß eins und so. Das war sehr spannend, weil ich dann immer, wenn das abgespielt war, konnte ich die Requisiten mitnehmen. Die haben die angeschafft und hinterher gehörten sie mir.
Cool, das ist cool.
Aber ein anderes Thema.
Super cool.
So, und da riefen die an und sagten, wir stellen gerade fest, einer unserer Sänger in der Fledermaus hat einen Zwillingsbruder in Ungarn, der ist auch Sänger und sieht genauso aus.
Wahnsinn.
Können wir da was mitmachen? So, und dann haben die den eingeflogen aus Ungarn und wir haben heimlich, ohne dass die anderen Schauspieler das wussten, die Fluchtkiste, die bei uns hinten steht, genommen und haben die eingebaut in den Ball des Grafen Orlowski. Da wurde dann also gezaubert, was sonst in dem Stück nicht der Fall ist. Und haben das dann aber so gemacht, dass der Zwillingsbruder quasi in die Kiste reingeschlüpft ist. Und die dachten jetzt, die Assistentin, die andere Schauspielerin, würde wieder aus dieser Kiste, die war eingeweiht, erscheinen, wenn er verschwindet.
Ja.
Und auf einmal, der macht dann diesen Sack auf und dann steht er sich selbst gegenüber und die haben im Duett weitergesungen zusammen. Und die anderen Schauspieler, die anderen Sänger standen da mit offenem Mund und die ganze Szene brach zusammen irgendwie.
Wahnsinn, das ist witzig. Ich musste gerade zuerst natürlich an The Prestige denken. Also
die Daumen abschneiden und dann...
Nee, das ist ja den Part, den man nicht verraten soll.
Ach so. Entschuldigung,
das ist ja der Plot-Twist, den man nicht wissen will, wenn man den Film noch nicht kennt.
Ach so, habe ich jetzt das Ende verraten, wo er dann da in diesen ganzen Tanks ist.
Vorsichtig.
Das Buch ist ewig alt, also ich bitte dich.
Der Film hat ein anderes Ende als das Buch.
Echt?
Ja. Und
wird immer wiederholt, ne? Cool. Ist immer mal wieder im Fernsehen auch zu sehen. Ja.
Und das ging jetzt 3 Jahre gut mit uns hier mit dem Podcast. Aber wenn du anfängst, meine Lieblingsfilme zu spoilen, für alle anderen diese Filme zu versauen, dann müssen wir ein erstes Wörtchen miteinander reden.
Es gibt so ein Spoiler-T-Shirt, da hat jemand einfach die Enden der 40 größten Filme und Theaterstücke, alles Mögliche, Dramen und so drauf, immer nur in einem Satz das Ende gespoilert. Du darfst da nicht länger drauf gucken. Du wirst auch noch gespoilert von irgendetwas.
Ja, ich wurde auch schon so häufig. Ich bin da auch eigentlich ganz entspannt, bloß wenn man die Möglichkeit hat, zu sagen, ich verrate es dir nicht, schaust dir an, dann bin ich eher auf der Seite, weil es einfach...
Kannst du es ja rauspiepen.
Diese Erfahrung, ich piep das raus. Die Folge wirkt ein bisschen zusammengestückelt, nachdem gerade auch... Wir sind jetzt wieder so kalt eingestiegen, nachdem gerade...
Stimmt, da war die Batterie raus. Das habt ihr gar nicht gemerkt, glaube ich, ne? Was mir vorhin noch einfiel, ich habe mir so gedacht, boah, hier die ganze Arbeit mit dem Sortieren. Ich kriege ja noch nicht mal mein kleines Zauber... meine kleinen Zauber-Utensilien organisiert. Das alles ist doch, boah, und ehrenamtlich und Stiftung, super Sache, aber boah.
Naja, wir haben eine hauptberufliche Mitarbeiterin, ist die einzige, die hier in dem Laden Geld verdient.
Ach, guck mal, die nimmt ja viel Arbeit ab.
Die ein richtiges Gehalt kriegt und die betreut den Shop und gibt die Sachen ein. Und die ist nicht Zauberin.
Wahnsinn.
Das muss, aber dann, wenn wir was ankaufen, die liest sich jede Beschreibung durch, so sie dabei ist. Meistens sind sie nicht dabei, aber wir haben ja hinten unser Archiv. Guckt, ob alles komplett ist. Und ich bin sicher, dass die inzwischen mehr als 80% aller Zauberer weiß über Zaubern, obwohl sie selber gar kein Interesse daran hat.
Demnächst ist sie dann die nächste Beraterin für die Nummern hier oder hat selbst gar eine Nummer.
Und für sie ist es natürlich irgendwie klasse, wenn dann irgendwie sie hier ist und dann kommen die Ehrlich Brothers vorbei und sowas. Und lässt sich dann fotografieren und kann das ihren Freundinnen dann zeigen und so.
Die ist ja nicht Mitglied im Magischen Zirkel, ne?
Nein.
Was heißt, die darf ja jetzt alles einfach veröffentlichen? Einfach so alles raushauen.
Nichts mit Zaubern zu tun.
Die Ehrlich Brothers sind auch nicht mehr im Magischen Zirkel, oder?
So viel dazu.
Ja. was ich auch gesehen habe heute, wir haben schon mal ein bisschen im Lager rumgestöbert. Jetzt stehen da auch 2 Regale, wo steht Nicht-Selbstbedienung, Online-Shop. Also ich habe das Gefühl, der wächst auch massiv jetzt gerade dadurch, dass ihr nochmal Unterstützung habt, oder?
Ja, weil sie einfach, also wenn sie die Bestellung fertig hat, gibt sie neue Sachen in den Shop ein, wo wir gar keine Zeit zu gehabt hätten und so. Mhm. Ne? Und dadurch wächst das. Also wir sind, ich glaube, von 6 auf 8.000 Artikel in relativ kurzer Zeit dann im Shop stehen.
Und wenn man sagt, von 6 auf 8.000 Artikel, ist es immer noch ein Regal voller Sachen von
4 Regalen?
Wahrscheinlich haben wir 30.000. 80.000.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so verschwindend gering, wenn man das auf die ganze Masse sieht, was ihr hier habt.
Boah, manche Dinge sind aber auch, glaube ich, schwer zu versenden. Es gibt ja den Teil der Kleinkramsdinge und dann gibt es ja noch die Teile der größerkramigen Dinge.
Wir haben ja gerade da eine Stuhlschwebe stehen, da haben wir auch geschrieben für Selbstabholer.
Ja.
Oh, die können wir uns mal anschauen.
Das ist die von Puchinger, die ist richtig gut.
Die schauen wir uns gleich mal
an.
Ja, da habe ich schon Gedanken. Aber
Puchinger.
Das ist
mit Kaffeemaschine. Das ist doch der Plot aus dem
Magic Monday.
Magic Monday. Die Puchinger mit Kaffeemaschine.
Die Zickzack, die gute von Puchinger mit Kaffeemaschine. Eine super Show, Magic Monday in Leipzig, sage ich schon, in Frankfurt.
Der Magic Monday.
Heißt ja alles Magic Monday.
Der Leipzig, apropos, die FISM Europe wird stattfinden.
Weißt du, ob du mitbekommst.
Apropos Leipzig.
Ja, weil ich mit dem Alfonso telefoniert habe.
Achso.
Retuerto, der bereitet sich jetzt auf die FISM Europe vor. Europe.
Und wie ich hier gerade eben den Best FISM Ever gesehen habe. Du warst gar nicht auf einer der letzten FISM, oder?
Nee, das ist nicht lange. Ich war früher auf jedem.
Ja.
Außer in Japan. Bin Japan ich immer hingefahren. Aber irgendwann setzt auch so eine gewisse Kongressmüdigkeit ein irgendwie. Weil das ist doch immer relativ das Gleiche. Das Schönste ist eigentlich immer, die Leute zu treffen.
Genau, das ist wie auf dem Jugendworkshop, sage ich auch immer.
Ja, oder es geht mehr um die Leute. Ne?
Man trifft sich mit seinen Freunden wieder.
Genau, genau.
So Leute, die man sonst auch nicht trifft. Das ist übrigens auch ein Grund, hierher zu kommen, euch zu treffen, dich zu treffen. Das ist, man freut sich einfach, weil man auch mit diesem mit dieser Hilfsbereitschaft und diesem wirklich massiven Fachwissen konfrontiert wird, die, ich glaube, ohne euch wären viele Zaubernummern nicht entstanden, würde ich jetzt einfach behaupten.
Ja, also das ist zweischneidig, weil wenn ich sehe, was wir für einen Scheiß verkaufen, also, dann sind wir noch dafür verantwortlich, dass das jemand vorführt. Das führt auch niemand vor. So, Christoph Bohrer kauft ja alle Fantastas, damit sie nicht vorgeführt werden können.
Geil. Wirklich?
So,
hat er mal vorne gesagt. Steht noch eine.
Ja, ja.
Wie cool.
Aber wenn wir uns dann überlegen, sag mal, diesen Mist, den führt auch niemand vor.
Jetzt überleg mal, jetzt.
Ist das unsere Verantwortung?
Nein, ja, jetzt kommt ein Historiker irgendwann, wenn Christoph Bohrer schon, keine Ahnung, 20 Jahren, 40 Jahren, 100, was auch immer, in Christoph Bohrers Keller und sieht diesen Keller voller Fantasien.
Ich glaube, der schmeißt die Höchste, also wenn das wirklich stimmt, dann schmeißt er die weg.
Angenommen, ne? Er hebt sie auf und der Historiker schlussfolgert dann, Christoph Bohrer muss der Meister der Fantaster gewesen.
Wir haben in 200 Jahren wird von Christoph Bohrer nur als Meister der Fantaster gesprochen. Das ist doch in seinem Sinne.
Aber stimmt, ihr könntet das theoretisch auch filtern, aber das wäre dann auch ein starker Verlust, wenn ihr die guten Dinge, die ihr nicht vorführen würdet.
Es wird ja schon gefiltert, wenn er sagt, wie viel weggeschmissen wird.
Ja.
Also, was ich noch, ich glaube aber, den Scheiß kriegen die Leute, wenn sie ihn nicht bei euch kriegen, woanders. Aber die guten Tipps, die sind nicht so einfach zu bekommen und die Hilfsbereitschaft. Also das ist, wo du zweischneidiges Schwert sagst, ja, die eine Seite ist ein bisschen schärfer als die andere, würde ich sagen.
Ich sage durchaus, wenn jemand anruft und was bestellen will, sage ich, lass die Finger davon, das bringt nichts. Mhm. Oder das ist Mist oder sowas. Ja. Ne? Ja. Unseren jungen Leuten aus dem Mayischen Zirkel hier in Münster, der trifft sich auch hier bei uns, der Ortszirkel, den sage ich immer, bevor ich was kaufe bei irgendeinem Händler, fragt, ruft eben an und fragt, ist das was? Machen sie natürlich nicht.
Nein.
Und die müssen alle, offensichtlich muss man selber immer da durch, wir haben ja alle zu Anfang, als wir angefangen haben zu zaubern, alles angehäuft und gekauft. Erstmal nur, um zu wissen, wie es geht.
Ja.
Um dann zu merken, oh scheiße, ist nichts für mich.
Oder nicht nur, dass man merkt, ist nicht nur was für mich, sondern es ist halt auch generell für niemanden etwas.
Oder geht nur zu Anfang des Programms vorzuführen oder du brauchst einen schwarzen Hintergrund oder.
Genau, ne? Die Sachen. Also Dinge, die du einfach nur sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich vorführen wirst, weil die Situation so gut wie nie eintrifft und in dem Moment denkst du dir, verdammt, dass ich es jetzt mal nicht mit habe.
Guck dir die Tenio-Sachen an, die werden nur gekauft, weil die Leute wissen wollen, wie es geht. Ne?
Aber das ist auch haben faszinierende Techniken dahinter. Ich habe auch 2, 3 und freue mich, dass ich sie habe. Ich würde sie nie vorführen.
Nee.
Aber es ist einfach, macht Spaß, wenn du dann, weiß ich nicht, diese Ring aufs Schwert und dann springst du.
Tenio sehe ich auch nicht als professionelle Zauberkunst, die man vorführt, beauftritt. Das sind Spielereien.
Das ist aber auch wieder so ein Aspekt. Wir haben nie Tenio gesammelt und haben jetzt festgestellt, wir haben eine der größten Tenio-Sammlungen wahrscheinlich. Weil wir immer dann, wenn wir hier so ein Ding haben, irgendwann haben wir angefangen, aber leg mal eins zur Seite oder so. Mhm. Aber ohne es ernsthaft zu sammeln.
Ja.
Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr von unserem Dings wisst, hier von unserem Online-Zauberlexikon, zauber-lexikon.de.
Klar.
Da haben wir jetzt einen Kollegen, Thorsten Rosenthal, ein Zauberkünstler aus Olpe, der selber Tenio sammelt. Und dann haben wir den angesprochen und haben gesagt, sag mal, wenn du das schon sammelst, kannst du nicht für uns im Lexikon immer über jeden Trick einen Artikel schreiben. Und Thorsten ist so ein ganz straighter, der macht jetzt über jeden Tenio-Trick, schreibt den Artikel ins Lexikon.
Toll.
Wer der Erfinder ist, wann das rausgekommen ist, Tenio-Nummer und das Übliche und so und mit Fotos dabei. Und Uwe gibt ihm morgen, die treffen sich morgen wieder kurz, Uwe gibt ihm morgen die zweite Hälfte unseres Bestandes. Und dabei haben wir gemerkt, wir haben von den allerersten Tenio-Tricks bis heute sehr, sehr viel.
Wow. Und wenn man hinten schaut, man sieht dann auch, welche sehr beliebt oder günstig waren, die dann in sehr großer Stückzahl vorhanden sind.
Zickzack-Zigarette zum
Beispiel. Ja. Weil die finde ich ja sogar cool.
Ist auch gut.
Also, als ich das erste Mal hatte, dachte ich auch, witzig. Aber es sind also für euch da draußen, die es nicht kennen, Tenio stellt Zauberkunststücke her, in kleinen Plastikverpackungen, Zauberkunststücke. Die Ausführung ist mäßig, aber da stecken sehr clevere Prinzipien dahinter.
Das sind so Tricks, die hat man mal in der Mickey Mouse vielleicht bekommen, so in die Richtung. Noch ein bisschen.
Aber besser.
So der
schon
qualitativ
hochwertiger.
So der beste Trick, den der Mickey Mouse hatte, bloß noch besser.
Nein, ich meine, so aber das Trickprinzip ist manchmal sehr.
Ja. Ausgefeilt, auf jeden Fall, ja. Nur, um das nochmal zu, ich erinnere mich auch an Zirkelsitzungen, noch im Ortszirkel in Wolfsburg, wo ich herkomme. wo es dann so war, wenn die neuen Tenyo-Tricks draußen waren, dass die das dann irgendwer die dabei hat und alle geguckt haben, oh, was gibt's denn Neues Cooles? Das ist
also fast so spielerisch dann.
Ja, ja, das passiert so. Und da sind 80-jährige Menschen fasziniert von kleinem Plastikspielzeug und das ist witzig. Also ich fand's sehr amüsant.
Und so haben wir jetzt zum Teil für unsere Sachen, wir sagen dann Kuratoren quasi in der Stiftung, zum Beispiel einen, der sich um die Plakate kümmert. Wir haben ja die Plakatsammlung von Klaus Hermann damals gekauft.
Apropos Plakate, noch bevor du weiter erzählst über die Hermann-Plakate. Ich habe neulich nochmal eure Plakatsammlung im Internet genutzt. Ich habe ein Quiz erstellt für ein Ortszirkel, so ein interaktives für unsere Ortszirkelsitzung. Und da habe ich sehr viele eurer Plakatbilder.
Plakatbilder aus dem
Zauberlexikon. Aus dem Lexikon. Ja, da habe ich sehr viele, also nach dem Motto, wer ist denn das eigentlich? Den Namen so wegretuschiert und dann gesagt, hier, kennt ihr den, wer ist denn das? Wann hat er denn eine Show gemacht? Das war sehr hilfreich.
Das ist natürlich im Gegensatz zu, wenn man ein Buch macht, beim Buch hast du irgendwann eine Deadline, da muss alles fertig sein. Und bei dem Lexikon ist das Tolle, ich lese den Genie und finde dann einen Trick, denn ja, das schreibst du jetzt sofort ins Lexikon, als Quelle.
Es wächst und wächst.
So, und wächst, es wächst und wächst und wächst und ist ganz toll. Und wir haben dann einen, der sitzt in Chemnitz, Michael Zinsmeier, alter Zauberfreund, Zinsi, der ist unser Ostbeauftragter. Der macht dann die Sachen, die wir gar nicht zu DDR-Zeit mitgekriegt haben, was da drüben gelaufen ist. Aha. Und interviewt da die Kollegen und macht daraus Artikel fürs Lexikon.
Cool.
Und so. Ganz, ganz toll.
Wo erreicht man das Lexikon nochmal für unsere Hörer da draußen?
Zauber-lexikon.de.
Sehr gut, kommt auch in die Shownotes. Wir wollten es nochmal gesagt haben.
Ja. Man kommt erstmal nur auf die Startseite und muss dann quasi einen Zugang beantragen. Und Uwe schickt dann den Zugang. Weil wir so ein bisschen Kontrolle haben wollen, wer da reinkommt.
Ja. Aber das ist für jeden, der interessiert ist, es lohnt sich auf jeden Fall.
Da ist dann zum Beispiel zu irgendeinem Thema, zum Trickthema, hast du dann alle Quellen. Also auf jeden Fall sehr viele davon und kannst dann nachgucken, was hat der, wie führt der Ring in Kunst vor.
Irgendwo ist drin auch halt. Interessant, weil an sich ist die Zauberkunst ja per Definition an der Kunst, die Geheimnisse verwendet. Und da jetzt dann das in ein Lexikon zu packen, ist natürlich super, aber ist schon ein bisschen schwierig mit der Veröffentlichung, dass das dann zugänglich
deswegen
für alle.
Deswegen haben wir das im Gegensatz zu den anderen, halten wir das lieber so ein bisschen unterm Deckel. Ne?
Ja,
Das heißt übrigens, weil es ja auf Wiki-Basis ist, heißt es, und wir der Sieg-Verlag sind, heißt es Sikipedia in dem Falle.
Oh Gott, das höre ich zum ersten Mal, aber damit kriegst du mich. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Veröffentlichung von Dingen allgemein zugänglich machen, so eine Bibliothek. Ich kann ja noch einfach weiterreden, bis du wieder drauf kommst und nochmal die Themen zurück.
Ach so, nee, mir kam gerade ein Gedanke. Also es gibt ja von Zeit zu Zeit unterschiedliche Phasen in der Zauberkunst, auch wie so Vereine damit mit den Geheimnissen umgehen. Mhm. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir Vereine, Anfang 1900, die mehr und mehr die Zauberkunst halt auch formen und in eine bestimmte Richtung drängen. Und ich habe so das Gefühl, dass 2-3 Generationen vor mir, vielleicht, ich würde mal behaupten, in deiner Jugend, das Trickgeheimnis noch höher geschätzt wurde. Ich habe aber auch das Gefühl, und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dass die Zauberei dadurch, dass es heute etwas zugänglicher ist, doch vielfältiger geworden ist und nochmal viel Neues entstanden ist, was lange Zeit vorher nicht passiert ist. Wenn ich so an die viele Ortszirkelmitglieder denke, die etwas älter sind, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben einen sehr, für mich, also altbacken, sehr komischen Stil zu zaubern gehabt.
Ja, da mussten auch die Anwärter immer rausgehen, bevor ein Trick erklärt wurde oder so. Die haben das wirklich ganz, ganz ernst genommen. Und die eigenen Frauen zum Teil. Ich weiß von Leuten, die sich im Schlafzimmer eingeschlossen haben zum Üben, damit die Frauen nicht sehen, wie die Tricks funktionieren. So ein Quatsch, ne?
Aber was ist besser? Das war jetzt extrem, aber ist es besser, das sehr für sich zu behalten oder Gewisses auch nach außen zu tragen?
Also ich finde, die Zauberei hat nicht verloren dadurch, dass du jetzt im Prinzip im Internet ja jeden Trick rauskriegen kannst. Wenn du etwas geschickt suchst, findest du alles, finde ich, glaube ich, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass da eher die Achtung vor der Präsentation steigt, dass die Leute merken, es kommt eigentlich darauf an, wie du es vorführst.
Mhm.
Und das Trickgeheimnis gar nicht so einen großen Stellenwert hat.
Dass wenn du quasi dann den Trick selber nachmachst und auf die Schnauze fällst, erst merkst, boah, das ist ja echt viel anstrengender und viel hochwertiger, oder?
Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Und ich hatte es einmal, dass ich einen Auftritt auf so einem Dorffest hatte. Da habe ich einen Trick gezeigt, den ich mir sogar zum Teil dachte, ich selbst ausgedacht habe. Und dann habe ich das so einem Jungen gezeigt. Dann habe ich irgendwann ein paar Wochen später wieder gesehen auf einem anderen Stadtfest in der Nähe. Und er meinte, ich habe jetzt rausgefunden, wie das geht. Und ich war so komplett mäßig Kinnlade runter, weil ich dachte, ach du Scheiße, das ist einer meiner Lieblingstricks. Und der hat das jetzt mal einen Abend gegoogelt und weiß das jetzt. Aber im Prinzip ist es gar nicht so schlimm, weil er wirkte begeistert, er wirkte interessiert daran, er hat das versucht nachzubauen. Ich habe ihm nun gezeigt, wie es richtig geht. Einfach, dass er noch mal sieht, wie es richtig geht.
Also die Gefahr finde ich eher dabei, also wir haben ja auch hier ein paar Jugendliche, die regelmäßig kommen. Jetzt natürlich auch weniger, aber im Moment, ne? Aber ja, im Prinzip. Und die denken zum Teil, wenn die kommen, die Zauberei besteht nur aus dem, was du auf YouTube sehen kannst. Und die wissen gar nicht, dass es da noch andere Sachen gibt oder dass es da auch noch eine Ebene darunter gibt, die irgendwie noch...
Wer war Tamaris? Habe ich noch nie gehört.
Ja, so nach dem Motto, ne? Ja. Weil der ja nicht auf YouTube zu sehen ist vielleicht oder nicht zu denen gehört, der die ja Tricks erklären oder so, ne? Und die andere Gefahr ist die, dass natürlich jeder, der will, kann da irgendwas zeigen. Und das sind ja Leute, die selber nicht wissen. Also die machen das nur, weil sie gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen.
Ja.
Sonst würden sie sich in Boden schämen wahrscheinlich, in Grund und Boden schämen.
Witzig, habe ich noch nie in dem Kontext so gehört. Das habe ich sehr selten nur gehört, weil man merkt, dass sie es nicht wissen. Aber dieses, wenn sie es wüssten, was sie nicht wissen, würden sie es nicht machen, ist die perfekte Beschreibung dafür.
Wenn sie wüssten, was sie nicht wissen. Das kann auch, das ist ein guter Untertitel für ein Buch. Also nicht Haupttitel, also Untertitel. Wenn sie wüssten, was sie nicht wissen. Vielleicht bringst du noch mal ein Zauberbuch raus. Ich würde dir den Untertitel schenken. Nee, du hast es ja gerade selbst gesagt.
Ne? Hier ist dein Untertitel. Gibt's dann die Jugendlichen, die das dann auch, also ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche dann herkommen und überfordert davon sind und dann trotzdem beim YouTube bleiben und das gar nicht in Anspruch nehmen.
Ja.
Bei YouTube gibt's auch tolle Sachen. Ich meine, wie viele Fool-Aus-Auftritte man da findet und sowas, was ja wirklich eine Sendung ist, die Zauberei sehr gut tut. Und ich habe jetzt letztens wieder, haben wir auch schon in unsere YouTube-Playlist gepackt, die Penn und Teller in Ägypten oder in China.
Diese älteren, ne?
Ja, ganz alten. Also alte TV-Specials oder Magie-Specials, wo die Geschichte der Zauberei erklärt wird. Man muss halt nur das Interesse haben, sich hinsetzen. Aber es gibt einige Filme.
Und die Zeit haben.
Und die Zeit, natürlich.
Ja. Fulas ist so das Pendant zu den David Copperfield-Specials, habe ich das Gefühl, von der Bekanntheit.
Ja.
Wenn du mit Leuten redest, dann sagen die, Zauberer, ja, ich habe doch dieses Fulas gesehen. Und das ist so auf demselben, wie nennt man Zauberer, da gab's doch diesen Copperfield. So.
Also ich muss sagen, wir haben ja hier zum Verkauf, ich schätze mal, 500-600 DVDs stehen. Ich habe mir noch nicht eine davon angeguckt. Nein. Also ich bin eher so ein Typ, der das aus dem Buch, das ist natürlich jetzt so gewachsen im Laufe der Jahrzehnte, dass ich besser aus Büchern lernen kann, weil ich dann sehr viel mehr Eigenes reinbringe und gleich eine Interpretation reinbringe. Und du siehst das ja manchmal bei Jugendlichen, dass die irgendwie einen Trick vorführen, genau wie sie es gesehen haben. Dann machen sie es bei dem einen Trick wie Michael Amar und auf einmal verändert sich die Körperhaltung, weil sie das auf einem anderen Video gesehen haben.
Manchmal machen sie sogar dieselben Sprachfehler.
Ja, so, ne?
Wir wären aber auch nicht, wo wir wären jetzt hier im SIG Verlag, wenn du nicht diese Faszination für Bücher hättest. Das ist also, ist da alles, ich glaube, jeder findet da auch seinen eigenen Weg. Ich habe jetzt gerade eine Phase und ich mag Bücher auch sehr gerne. Aber hab vielleicht auch nicht die Mittel, mir ständig neue Bücher zuzulegen. Man könnte sich hier leihen.
Dafür gibt's die Leihbibliothek.
Dafür gibt's die Leihbibliothek, wenn man, Tobi hat sich gerade schon, da werde ich auch mal reinblättern, wenn ich bei dir bin.
Tatsächlich, wenn mich jemand fragt, was ist der große Vorteil daran, MZVG-Mitglied zu sein, ist es das kostenlose Ausleihen von Büchern.
Und das sind so im Zirkel, ich schätze mal, 5-8% der Leute,
die
leihen sich Bücher aus. Wir haben so ein paar Leute, die sich alles ausleihen, wenn was neu reingestellt wird, sofort ausleihen.
Ja.
Und welche ab und zu, aber es ist nicht die Mehrheit. Ne?
Was ich gerade nur sagen wollte, was ich halt auch schön finde, sind die Live-Lectures, die aufgezeichnet sind. Jetzt von Vanishing Ink oder Pinguin. Mm. Da, also es gibt auch viel Schrott, wie immer, aber es gibt auch Bücher, die nicht gut sind. Und die schaue ich mir gerne an. Das ist
Zeitschriften finde ich immer sowieso besser als Bücher oft, auf jeden Fall. Weil da Leute gezielt irgendwelche Sachen reinstellen. Und wenn du ein Buch schreibst,
da kommt alles.
Da muss es irgendwie gefüllt werden. Also das klassische Beispiel ist Billy McComb. Der hat mal erzählt, bei seinem ersten Buch von 1948 war irgendwie noch eine Seite frei. Und da hat der Verleger, also Gutliff, gesagt, Mensch, da muss jetzt noch irgendwas rein. Und dann hat er irgendeinen chemischen Trick beschrieben, den er aber nicht ausprobiert hat, der auch nicht funktioniert.
Oh Mann.
Und die Leute haben dann zu Hause gesessen, haben ausprobiert.
Wahrscheinlich genau den haben sie dann ausprobiert.
Das hat er dann in dem zweiten Buch 25 Years Wiser, 25 Jahre später, hat er das dann, glaube ich, aufgelöst.
Wie lustig.
Oder mal erzählt, das weiß ich gar nicht.
Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin am Rand erwähnt, du hast studiert. Einmal, was hast du studiert und hast du je was anderes gemacht, außer zu zaubern?
Nee, ich hab nie vorgehabt, das hauptberuflich zu machen. Ich habe mit Leib und Seele Pädagogik studiert und Psychologie und habe auch mein Diplom in Pädagogik gemacht. Nach Augenblick, insgesamt habe ich 23 Semester studiert, was heute undenkbar wäre.
Da kommen nur Philosophiestudenten dran, glaube ich.
Genau, nach 16 Semestern habe ich Diplom aber gemacht. Und dann wollte ich Doktorandenstudium machen und so. Und dann hatte ich aber so viele Auftritte schon, dass ich irgendwann gemerkt habe, das geht beides nicht. Und habe dann die Doktorarbeit irgendwie beiseite geschoben. Habe dann ab und zu immer noch so ein bisschen Lehraufträge gemacht. Also so in, es gibt ja so Fachschulen für Erzieherinnen und sowas. Da habe ich dann immer noch mal so Blog-Seminare gegeben, um so ein bisschen in der Pädagogik einen Fuß drin zu halten. Und irgendwann ist auch das eingeschlafen, weil ich, da kriegst du dann in der Woche das, was du sonst an einem für einen Auftritt kriegst.
Ne? Oh, aber ich würde sagen, dadurch, dass du auch schon seit sehr langen Kindershows spielst, hast du vermutlich mehr Kinder pädagogisch bearbeitet durch die Shows als manch ein Lehrer oder jemand, der sonst hauptberuflich pädagogisch unterwegs ist.
Ich habe also die ersten 10 Jahre ja wirklich nur, inzwischen fast gar nicht mehr Kinderzauberei gemacht, aber die ersten 10, 15 Jahre fast nur. Das waren bis zu 600 Shows im Jahr. Ne?
Da und irgendwann bist du davon weggekommen, oder?
Das hat sich, es war so ein schleichender Übergang, dass einfach die Erwachsenenauftritte werden längerfristig gebucht. Mhm. Längerfristiger. Ja. Und dann war irgendwie keine Zeit mehr für die Kinderauftritte. So toll das ist, ich freue mich heute noch über jeden Kinderauftritt, weil das einfach so ein tolles Publikum ist, ne? Weil die so spontan reagieren.
Ja.
Die sagen das, was Erwachsene vielleicht denken.
Brutal
ehrlich. Die schreien sofort, ja.
Brutal ehrlich. Absolut. Da war alles in der Hand. Weiß okay, bei Marge.
Und das war für mich eine gute Methode, Pädagogik und Zauberei zusammenzubringen. Und da war wirklich die Initialzündung der Piet Forten. Da habe ich das Seminar gesehen, 1970 auf dem Weltkongress in Amsterdam. Das war mein erster Kongress überhaupt. Da machte er ein Seminar und hatte, sprach er auch Holländisch, eine holländische Schulklasse oder Kinder, auf jeden Fall 30, 40 Kinder, die saßen auf der Bühne und der ganze Saal war verdunkelt. Und im Saal saßen hunderte von Zauberern, die dieses Seminar gesehen haben. Und die Kinder merken gar nicht, dass da Zauberer sitzen. Und er hat dann ein Kinderprogramm gespielt. Das hat mich so inspiriert, dass ich dann das verstärkt habe mit dieser Kinderzauberei und dann auch so seine Ideen mit reingebracht habe. Deswegen hatten wir ihn auch gebeten, zu unserem Buch Zaubern für Kinder, was wir dann rausgegeben haben, das Vorwort zu schreiben. Und da hat er auf 2 Seiten irgendwie das konzentriert, was er sonst wahrscheinlich auf 40 Seiten geschrieben hätte. Dann musst du 3-mal lesen, dass du es einmal verstehst.
Ja, das ist manchmal ist es hart, wenn man so komprimiertes Wissen hat, aber irgendwie auch immer spannend, was Leute an Wissen haben können und das
und was dann auch verloren geht, wenn die sterben. Das kommt ja dazu, ne?
Boah, ja, das stimmt.
Wenn alte Zauberer sterben, so hieß unsere allererste Podcast-Folge und das hier ist ja so ein bisschen auch viele Überbleibsel von verstorbenen Zauberern sind hier im SIG-Verlag. Im positivsten Sinne, weil sonst würden sie weggeschmissen werden oder im Keller verrotten.
Wir sammeln ja auch zum Beispiel Korrespondenzen von Zauberern oder Infos von Zauberern, von alten Zauberern und, ne? Programmhefte. Es wird alles archiviert hier. Ne?
Ich kann euch aber beruhigen, dass mit dem Verlust der Daten wird auch immer weniger, wenn das Google-App und Facebook noch ein bisschen konsequenter durchziehen.
Muss man einfach nochmal anrufen.
Nie wieder irgendwas verloren.
Was hat er denn dann wieder gemacht?
Dann wird das ganze Ich und Sein konserviert, bis auf halt das wirkliche Ich und Sein.
Mhm.
Und wir haben immer so einen kleinen Serviceteil bei unserem Podcast. Und da du prädestiniert dafür bist, dich das zu fragen, was ist dein Lieblings-YouTube? Nein, welches Buch 1, 2, 3 kannst du gerne nennen? Würdest du denn? Ich würde sagen, jemand, der schon zaubert, aber noch nicht so tief in der Materie drin ist. Also nicht kompletter Anfänger, aber jemand, der so ein bisschen.
Es kann so in die Richtung gehen, sollte man gelesen haben.
Klassiker,
oder
ne?
Bin ich froh, wenn ich immer wieder lese.
Oder so ein Buch, das du jetzt auch gerade entdeckt hast, wo du sagst, wow, hätte ich nicht mit gerechnet, gutes Buch. Einfach ein paar Empfehlungen raushauen. Timothy Thompson freut sich darüber.
Ja, immer. Der schreibt uns immer, dass er sich freut, dass er Bücher.
Wenn Bücherempfehlungen kommen.
Der ist auch ab und zu mal hier.
Ja,
eigentlich die Klassiker, finde ich. Also diese Slidini-Bücher oder Art of Close-Up Magic. Kennt ihr das? Art of Close-Up Magic von Louis Gansen. Die beiden so Bände. Das sind Sachen, die in der Zeitschrift Gen erschienen sind, hat er da nochmal zusammengefasst. Absolut toll für Leute, die Close-Up zaubern.
Ja.
Also so für Stand-Up gibt's ja so viel auch gar nicht. Ne? Über Kartenzauberei gibt's hunderte von Büchern. Ja. Aber gute Stand-Up-Zauberei, die musst du dir zusammensuchen.
Das Buch, das Tobi jetzt hier gerade hat, Parlor-Tricks, das ist ja quasi, Parlor ist ja die gängigste Form von Stand-Up, die diese Zauberer machen. Das wurde sehr gelobt. Oder sehr gut
sehr gut bewertet zumindest. Es sieht auch erstmal wertig aus. Hast du schon reingeschaut?
Nee, wie du siehst, ist doch
verschweißt. Tobi ist der Erste, der es leiht und es ist noch verschweißt.
Ich habe noch gar nicht rein. Aber es ist sehr gelobt worden auch. Aber es gibt ja Bücher, da kann derjenige, der es geschrieben hat, kann das vorführen, aber kein anderer.
Ja.
Nein, das ist so persönlich. Ne? Das,
auch viele Manorismen, viele Arten und Weisen, wie man sich bewegt.
Kannst du nicht übernehmen.
Jeder hat so eine ganz eigene Art. Mhm. Und darf man auch immer nicht vergessen. Wenn man das 1:1 so macht, sieht es bei dem einen super aus und bei dem anderen sieht es dann.
Ich sag mal, als Beispiel kennt ihr Homing Card, den Trick Homing Card von Fred Kaps.
In Millionen Varianten. Ja.
Die Leute haben immer, die glauben immer, wenn sie das auch vorführen, wirkt das so wie bei Fred Kaps. Ja. Und das stimmt eben nicht.
Nee, einfach diese Aura,
das lässt ist ja nicht reproduzieren. Ist nicht zu imitieren dann, ne? Diese Art. Oder bei Potassi auch. Da ist das einfach, das sind solche Persönlichkeiten. Und da soll man nicht glauben, wenn man den gleichen Trick vorführt, dass es genauso wirkt. Das tut's eben nicht. Ne?
Das ist tatsächlich auch eins der wenigen Grundstücke von Fred Kaps, die sehr gut auf YouTube zu sehen sind. Das ist wirklich gut gefilmt. Da gibt's auch 2-3 Varianten, die aber beide gut anzusehen sind. Dafür, dass von Fred Kaps gar nicht so viel videomäßig.
Und wenn der vor Laien gezaubert hat, sage ich immer, hat er die Schnurstäbe vorgeführt. Da soll man sich Gedanken mal drüber machen. Das ist ein mehrfacher Weltmeister vor Laien, diese düsseligen Schnurstäbe vorführt. Das hat einen Grund.
Ne? Haben Penn und Teller in der aktuellen Fuller-Staffel auch tatsächlich gezeigt, die Schnurstäbe als ein Bit oder in der letzten. Fällt mir gerade wieder ein.
Interessant.
Aber andererseits, wenn ihr fragt nach Büchern, ich kriege ganz oft Anfragen, auch von jungen Zauberern, die sagen, sag mal, gibt's ein Buch über das und das? Und dann sage ich immer, nee, sondern man muss sich das aus der Fachliteratur zusammensuchen. Da sind in einigen Zeitschriften da mal ein Artikel erschienen, da mal, das ist genau, das greift wieder in dieses Thema Zauberlexikon. Ja. Da stehen nämlich dann die Stellen und da muss man halt ein bisschen bibliografieren und ein bisschen suchen.
Arbeit reinstecken.
Es gibt leider weniger Bücher, ne? Also über Eier, da gibt's doch The Eggbag Book, gibt's ein Buch über Eierbeuteltricks oder sowas. Aber so Monografien sind relativ selten in der Zauberei. So, man muss sich dann die Mühe machen, ein bisschen zu recherchieren.
Ab und zu gibt es ja solche hier Encyclopedia of Magic, Volume 2 mit Silks und was auch immer. Oder Darth Magic steht da oben. Die sind aber auch nie so wirklich. Die sind super cool, nett, toll, aber die liest man auch nicht.
Nee, da guckt man was nach. Das ist ein bisschen so, denke ich, auch wie bei Jobby mit dem. Ja. Das ist ja auch kein Buch, was man vorne ein bisschen liest, sondern es ist ja zum Nachschlagen mehr gedacht eigentlich. Ne? Ja, ja. Sonst wirst du ja bekloppt, wenn du das von vorne ein bisschen liest, die 4-5 Bände.
Gerade im Kopf so meine Bücher durchgegangen. Die einzigen, die tatsächlich sind so Manipulationsbücher. Zigarettenzauberei, Cigarette Manipulation und
Keith Clark, ne? Dieses.
Ja. Hab jetzt hier von euch noch das von Richard Ross übers Ringspiel, einfach weil ich mal Literatur dazu da haben wollte. Aber das sind wenige tatsächlich. Eins meiner Lieblingsbücher in meinem Besitz, habe ich noch nicht im Podcast erzählt, ist 12 Have Died, das über den Kuhgefangen, das Buch. Wo ich sehr froh bin, dass ich es habe, einfach weil ich mich mit dem Kunststück sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Es gibt dann immer so einzelne Werke, aber das ist halt auch mehr eine Erzählung und nicht direkt eine Trickbeschreibung. Mehr
geschichtlich dann. Ne?
Geschichtliche Aufarbeitung, genau.
Aber auch dahin kommt man ja erst, wenn man lange zaubert, dass man sich mit der Geschichte der Zauber. Zu Anfang ist man so begierig, irgendwie neue Trickprinzipien zu lernen und wie geht das und so weiter. Und es dauert sehr lange, bis man auf den Trip kommt, dass man merkt, die Geschichte ist eigentlich auch wichtig.
Ja.
Ich habe das vorhin auch zufällig erzählt. Uwe war mal anwesend bei einem Brainstorming der Stuttgarter Zauberer um Topaz und diese Gruppe. Die haben sich bei Puchinger getroffen und haben gebrainstormt und haben dann Sachen erfunden und Uwe hat immer nur gesagt, das gibt es schon, das haben wir bei uns liegen. Weißt du brauchst ja nicht alles neu zu erfinden, sondern wenn man das weiß, wenn man ein bisschen sich auskennt in der Geschichte der Zauberei, kann man sich viel Arbeit sparen.
Ja.
Brauchst nicht alles uns selber zu erfinden.
Muss man einfach mal Wolfgang Moser anschauen und denkt sich, oh, der hat ja aber tolle neue Sachen. Nee, das ist alles uralt und sehr, sehr gut aufgearbeitet.
Genau.
Also das ging mir bei ihm öfter schon so, dass man denkt, okay, habe ich noch nichts von gehört, noch nichts gesehen. Ja.
Ist ja uraltes Trick.
Das ist wie in der Mode. Weißt du, jetzt sind die 80er wieder in.
Und also, die Händler gehen nicht anders vor. Die können eben alte Kataloge gucken durch und suchen sich da Sachen raus, die sie wieder neu veröffentlichen. Ne?
Ja, klar. Ja. Oder manchmal gucken sie auch einfach nur in ihrem Bestand und denken sie so, das lief gar nicht so gut. Machen wir nochmal ein Newsletter.
Robert Fissler hat gesagt, wenn er denselben Trick, den er im letzten Newsletter angeboten hat, nochmal anbietet, verkauft er genauso, nochmal genauso viel. Verrückt. Es ist ganz komisch.
Im Newsletter?
Ja.
Ist schon interessant,
ja. Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand in einem Nachlass ein Kunststück ganz oft hatte, als ob er es öfters gekauft hätte? So, also nicht nur ähnliche, sondern
wir haben einen Nachlass abgeholt von einem Zauberkünstler, dessen Namen ich jetzt nicht sage.
Okay.
Der starb und ich bin in die Nähe von Hannover gefahren, habe das abgeholt, wollte das abholen. Die Sachen waren im Keller und die Frau sagte vorher, bevor sie die Tür aufmachte, sie müssen wissen, mein Mann war nicht sehr ordentlich. Und dann machte sie die Tür auf und ich wusste mit einem Schlag, was sie meinte. Der hat nämlich immer sich für jede Show, die er hatte, und der hat professionell gearbeitet, sich die gleichen Sachen nochmal gekauft, weil er die nicht wiedergefunden hat.
Oh Mann, ey.
Der ganze Keller war voll mit kleinen Attaché-Köfferchen, wo immer die gleichen Sachen drin waren.
Oh Mann.
Aber wenn das gute Requisiten sind, ist ja gut für den Fundus, ne?
Also es waren, naja, es waren, also der hat vor Promis gezaubert und für Riesengagen gezaubert. Also war interessant. Aber muss wohl so chaotisch gewesen sein, dass der alles 30, 35, 40 Mal hatte.
Dass sich das lohnt. Überlegt.
Ja, der brauchte nicht viel. Der hat viel improvisiert und so, also mit Daumenspitze und Kleinigkeiten gearbeitet. Crazy. Aber immerhin, es war immer das Gleiche. Und er hat überall, wo er war, irgendwie Aschenbecher und Besteck geklaut.
Die waren auch neben Koffer dann. Ein vergesslicher Kleptomane, das ist natürlich sehr gefährlich. Das
ist wirklich sehr gefährlich.
Vielleicht hast du, wir kommen langsam zum Ende, aber das finde ich gerade spannend. Hast du vielleicht noch, ihr erlebt bestimmt ein paar Geschichten. Hast du noch eine Geschichte, die du mir teilen kannst, was ihr hier mal aus dem Fundus gezogen habt oder was hier mal ankam? Was dir so spontan einfällt, ist natürlich jetzt sehr Pistole auf die Brust, ich weiß. Genau.
Es sind immer ein paar Sachen dabei. Also inzwischen kennen wir natürlich ganz viel. Wenn wir Sachen kriegen, ist dann 99% ist so, dass wir es gleich irgendwie aussortieren und sagen, kann verkauft werden und sowas. Und dass da wirklich interessante Sachen bei sind, ist inzwischen relativ selten. Das ist dann eher in dem Bereich von Korrespondenz oder persönlichen Sachen, wo wir dann, oh, das können wir archivieren, das lohnt sich, Zeitungsausschnitte oder sowas. Ne? Okay. Aber so komische Sachen wüsste ich jetzt im Moment nicht.
Aber ihr habt doch bestimmt schon öfters so ein Ding in der Hand gehabt, wo ihr denkt, was macht man denn bitte da?
Aber hallo, immer mal wieder.
Gab es auch viele, die ihr nie aufklären konntet? Oder konntet ihr oder für viele auch rausfinden?
Langer Zeit. Wir haben ein Ding gehabt aus Messing. Ein Messing sieht aus ein bisschen wie so eine, kennt ihr diese alten Kanonen mit den großen Rädern, diese Kanonen? Ja. So sah das aus, aber ohne Räder. Nur so ein Ding. Und da war vorne zum Aufschrauben und da waren kleine Kugeln drin. Ja, und dann haben wir überlegt, was kannst du damit machen? Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wenn du, da waren so an beiden Seiten so kleine Bolzen, an einen konnte man drehen, die konntest du aufschrauben und dann kam vorne eine Skala raus, die dir anzeigte, wie viele Kugeln da noch drin sind.
Oh, wow.
Und dann, was ist das denn für ein Scheiß? Das hat irgendein Ingenieur, der auch zaubert, wahrscheinlich erfunden. Aber was ist nach dem Motto, so ich drehe mich um und du nimmst jetzt Kügelchen da raus und tust ein paar wieder rein und ich rate, wie viel Kügelchen da drin sind. Was für ein Scheißtrick, ne? Aber bis wir das raus hatten, so. Und Jahre später nehme ich einen alten Katalog von Davenport, schlag den auf und sehe auf der Seite, der Close-Up-Trick des Jahres. Aus den 50er Jahren irgendwie ist das rausgekommen. Aber es gibt Sachen, die einfach nicht vorführbar sind. Nee. Andersrum, es gibt auch viele Sachen, da ist das Geheimnis, die Trickmechanik oder Methodik viel, viel interessanter als der Trick selber. Ja, da möchte man sofort, nachdem man vorgeführt hat, eigentlich sagen, guck mal hier, es geht so und so. Was meinen die nie da?
Man schämt sich auch ein bisschen vor die Vorführung. Und deswegen kommt dieses, guck mal, wenn man hier drauf drückt, dann sieht man übrigens.
Bei vielen Tricks von Lubow Fiedler ist das so.
Ja.
Da ist die Methode so genial, weil der eben ganz anders drangegangen ist. Nicht mit Zaubermethodik, sondern als Physiker oder so hat er dann diese Sachen sich ausgedacht, die absolut genial sind. Aber als Trick ist es dann halt Durchschnitt.
Sehr belanglos.
Durchschnitt. Ja, ja. Du weißt halt, welche Zahl beim Würfel oben liegt. Aber die Methode ist super.
Ne? Ich möchte an dieser Stelle die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass es euch da draußen gefallen hat, wirklich die beste Podcast-Folge, die wir bisher gemacht haben, zumindest die beste Folge 39, anzuhören. Und ich möchte auch die Hoffnung ausdrücken, dass wir es vielleicht nochmal schaffen, mit dir zu quatschen, weil es macht unheimlich viel Spaß. Jetzt aber erstmal diese Folge posten.
Ja.
Tobi, willst du noch was loswerden?
Nee.
Dann Michael, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst oder dass wir bei dir sein durften. Ihr da draußen, bleibt gesund, macht keinen Blödsinn, viel Spaß beim Zaubern und beim Zuschauen, wenn andere zaubern. Tschüss.